From the conference center at
Aus dem Konferenzzentrum am Tempelplatz in Salt Lake City übertragen wir die 179. Herbstgeneralkonferenz der Kirche Jesu Christi der Heiligen der letzten Tage. Bei der Konferenz sprechen Generalautoritäten und Führungsbeamte der Kirche. Für die Musik in dieser Versammlung sorgt der Tabernakelchor. Diese Sendung ist eine öffentliche Dienstleistung von Bonneville Communications. Jede Wiedergabe, Aufzeichnung, Abschrift oder sonstige Verwendung ohne schriftliche Zustimmung ist untersagt. Thomas S. Monson, der Präsident der Kirche, leitet diese Versammlung.
Brüder und Schwestern, wir begrüßen Sie heute Morgen zur vierten Versammlung der 179. Herbstgeneralkonferenz der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage. Wir begrüßen auch diejenigen, die diese Versammlung über das Radio, das Fernsehen, das Internet oder über Satellit verfolgen. Wir danken den Eigentümern und dem Betriebspersonal der vielen Einrichtungen, die diese Konferenz übertragen. Für die Musik in dieser Versammlung sorgt der Tabernakelchor unter der Leitung von Mac Wilberg mit Richard Elliott und Andrew Unsworth an der Orgel. Der Chor hat diese Versammlung mit dem Lied Sing Praise to Him eröffnet und erfreut uns nun mit dem Lied Ich brauch dich alle Zeit. Das Anfangsgebet spricht dann Elder Glenn L. Pace von den 70ern. Der Chor singt dann Herrliches Zion her erbaut.
Thank you. Our Father in heaven.
Unser Vater im Himmel. Wir anerkennen, dass wir dich brauchen. Wir sind dir sehr dankbar für den Chor und die Gabe der Musik, die unser Herz anrührt und uns den Heiligen Geist näher bringt. Wir sind dankbar für die Erkenntnis unseres himmlischen Vaters und für den Erlöser. Wir sind dankbar für das Wissen, dass Prophetenseher und Offenbarer uns Führer sind. Wir sind dankbar, dass du zu uns sprichst und dass du uns das sagst, was wir hören müssen. Wir bitten dich, dass sie wissen, was sie sagen sollen. Wir sind mit einem Gebet im Herzen gekommen, damit wir das hören, was wir hören müssen, dass wir das Balsam aus Gilead für unsere Seelen erreichen möchten und für die, die zuhören und für uns als Zuhörer und die Botschaften, dass sie nicht nur in unser Herz dringen. Wir bitten dich, dass wir eine besondere Botschaft bekommen für das, was wir als Einzelne suchen und dass wir deine Liebe darin spüren. Und für diesen Segen bitten wir im Namen Jesu Christi. Amen.
Thank you.
Das war einfach wunderschön. Wir freuen uns nun, von Präsident Henry B. Eyring, dem ersten Ratgeber in der ersten Präsidentschaft, zu hören. Danach hören wir von Elder L. Tom Perry vom Kollegium der Zwölf Apostel und dann von Bischof H. David Burton, dem präsidierenden Bischof der Kirche. Bruder Eyring.
Ich empfinde es als ein Segen, dass ich an diesem Sabbattag zu Ihnen sprechen darf. Auch wenn wir uns den Lebensumständen und Erfahrungen nach unterscheiden, teilen wir den Wunsch, ein besserer Mensch zu werden. Einige wenige mögen irrigerweise annehmen, sie seien schon gut genug, während andere den Versuch, sich zu bessern, schon aufgegeben haben. An alle gleichermaßen aber richtet sich die Botschaft des wiederhergestellten Evangeliums Jesu Christi, dass wir Zeit unseres Lebens darauf hoffen dürfen und müssen, besser zu werden. Teilweise ergibt sich diese Hoffnung für uns aus einer Offenbarung, die Gott dem Propheten Joseph Smith zukommen ließ. Sie handelt von dem Tag, an dem wir dem Erretter begegnen. Das steht uns ja allen bevor. Es geht darum, worauf wir uns vorbereiten und was wir erwarten dürfen. Es steht im Buch Mormon. Darum, meine geliebten Brüder, betet mit der ganzen Kraft des Herzens zum Vater, dass ihr von dieser Liebe erfüllt werdet, die er allen denen zuteil werden lässt, die wahre Nachfolger seines Sohnes Jesus Christus sind, damit ihr die Söhne Gottes werdet, damit wir, wenn er erscheinen wird, ihm gleich sein werden. Denn wir werden ihn sehen, wie er ist, damit wir diese Hoffnung haben, damit wir rein gemacht werden, so wie er rein ist. Amen. Das macht Ihnen vielleicht begreiflich, warum jeder gläubige Heilige der letzten Tage in Bezug auf das, was ihm bevorsteht, so optimistisch ist, wie schwierig die Gegenwart auch sein mag. Wir glauben, dass wir wieder Erlöser werden können, der ja vollkommen ist, indem wir nach dem Evangelium Jesu Christi leben. Wenn man die Eigenschaften Christi betrachtet, sollte der Stolz des Selbstgerechten, der glaubt, er brauche sich nicht zu bessern, eigentlich zunichte werden. Und selbst der einfachste Mensch kann Hoffnung aus der Einladung schöpfen, wieder Erlöser zu werden. Wie diese wunderbare Verwandlung vonstatten geht, ist meiner Meinung nach in einem Kinderlied am besten eingefangen worden. Ich weiß noch, wie ich am Sonntag einmal in einem Raum voller Kinder, die es sangen, in die Gesichter sah. Alle Kinder saßen vornübergebeugt, fast an der Stuhlkante. Ich sah das Licht in ihren Augen und ihren entschlossenen Gesichtsausdruck, als sie mit allem Ernst sangen. Sie haben das Lied vielleicht auch schon einmal gehört. Ich hoffe, dass es uns ewig im Gedächtnis bleibt. Ich möchte so sein wie Jesus, will folgen ihm jeden Tag, will liebevoll sein wie Jesus, was immer ich tue und sag. Doch sollte ich versucht sein, das Falsche zu tun, kommt die leise Stimme und sie lässt mich nicht ruhen. Sie sagt, liebet einander, wie Jesus euch liebt. Im Denken und Handeln seid liebevoll stets, so hat es uns Jesus gelehrt. Mir kam es so vor, als sängen sie nicht bloß, sondern geben ihrer Entschlossenheit Ausdruck. Jesus Christus war ihr Vorbild. Wie er zu sein, war ihr festes Ziel. Und der klare Blick und das Leuchten in ihren Augen bedeuteten mir, dass sie keinerlei Zweifel hegten. Sie waren von ihrem Erfolg überzeugt. Sie wussten, dass die Aufforderung des Erlösers, vollkommen zu sein, nicht als Hoffnung, sondern als Befehl gemeint war. Und sie waren sich gewiss, dass er den Weg bereitet hatte. Diese Entschlossenheit und Zuversicht kann und muss jedes Mitglied der Kirche im Herzen tragen. Der Erlöser hat mit seinem Sühnopfer und durch sein Beispiel den Weg gewiesen. Selbst die Kinder, die dieses Lied sangen, wussten wie. Die Liebe ist der treibende Grundsatz, nach dem der Herr uns auf dem Weg dorthin, so wie er zu werden, begleitet. Er ist unser vollkommenes Beispiel. Unsere Lebensweise muss sich jede einzelne Stunde durch die Liebe zu Gott und die Liebe zu anderen auszeichnen. Das überrascht nicht, hat der Herr dies doch als das erste und wichtigste Gebot bezeichnet. Die Liebe zu Gott ist es, die uns dazu führt, dass wir seine Gebote halten. Und die Liebe zu anderen ist die Grundlage unserer Fähigkeit, ihm zu gehorchen. So wie Jesus während seines irdischen Wirkens den Menschen ein Kind als Beispiel für die reine Liebe vorhielt, die wir haben müssen und können, hat er uns die Familie als ein Beispiel für den idealen Rahmen gegeben, in dem wir lernen können, so zu lieben, wie er liebt. Das liegt daran, dass wir die größten Freuden und den größten Kummer in unseren Familienbeziehungen erleben. Die Freuden rühren daher, dass wir das Wohl anderer über unser eigenes stellen. Genau das ist Liebe. Und der Kummer rührt vor allem von der Selbstsucht her, also der Abwesenheit von Liebe. Das Ideal, das Gott uns vorhält, besteht in einer Familie, die wir so gestalten, dass sie uns möglichst glücklich macht und keinen Kummer bereitet. Mann und Frau sollen mit einem heiligen Bündnis besiegeln, dass sie das Wohl und das Glück ihres Ehepartners zum Mittelpunkt ihres Lebens machen wollen. Kinder sollen in eine Familie geboren werden, in der die Eltern die Bedürfnisse der Kinder für gleich wichtig halten wie ihre eigenen. Und die Kinder sollen ihre Eltern und einander lieben. So sieht die ideale, liebevolle Familie aus. Bei vielen von uns liest man zu Hause die Worte: Unsere Familie kann auf ewig vereint sein. Neben meinem Zuhause befindet sich der Grabstein einer Mutter und Großmutter. Sie und ihr Mann waren in einem Tempel Gottes für Zeit und alle Ewigkeit aneinander und an ihre Nachkommen gesiegelt worden. Die Inschrift auf dem Grabstein lautet: Bitte keine leeren Stühle. Die Frau hatte um diese Inschrift gebeten, weil sie wusste, dass es von den Entscheidungen eines jeden Familienmitglieds abhing, ob die ganze Familie zusammenbleiben würde. Das Wort Bitte stand da, weil weder Gott noch die Frau jemanden zwingen können, sich für das Glück zu entscheiden. Und es gibt auch noch den Satan, der den Familien in diesem Leben wie im nächsten Elend statt Glück wünscht. Ich hoffe, ich kann Ihnen heute ein paar Optionen vorschlagen, die schwierig erscheinen mögen, Ihnen aber die Gewissheit geben, dass Sie berechtigt sind, in der künftigen Welt keine leeren Stühle in Ihrer Familie vorzufinden. Zunächst möchte ich den Ehemännern und Frauen einen Rat geben. Beten Sie um so viel Liebe, dass Sie das Gute an Ihrem Partner erkennen können. Beten Sie um so viel Liebe, dass Schwächen und Fehler unbedeutend erscheinen. Beten Sie um so viel Liebe, dass das, was Ihren Partner erfreut, auch Sie erfreut. Beten Sie um so viel Liebe, dass Sie Ihrem Partner seine Last und seine Sorgen abnehmen möchten. Ich habe das in der Ehe meiner Eltern beobachtet. Als meine Mutter mit dem Tod rang und immer weniger Trost fand, wurde es für meinen Vater umso mehr zum alles beherrschenden Ziel, ihr Trost zu spenden. Er veranlasste, dass das Krankenhaus ein zweites Bett in ihr Zimmer stellte. Er war entschlossen, bei ihr zu bleiben, damit es ihr gewiss an nichts fehlte. Jeden Morgen ging er in dieser für sie so schwierigen Zeit kilometerweit zur Arbeit und abends zurück an ihre Seite. Ich glaube, er sah darin ein Geschenk Gottes, dass seine Liebesfähigkeit gerade da, als es ihr so viel bedeutete, so sehr zunahm. Ich glaube, er tat das, was auch Jesus aus Liebe getan hätte. Jetzt möchte ich den Eltern einen Rat geben, deren Kind auf Abwege geraten ist. Der Erretter ist das vollkommene Beispiel für beharrliche Liebe. Denken Sie nur, welch tröstliche Worte er für die Nephiten fand, die seine früheren Einladungen, zu ihm zu kommen, verworfen hatten. Zu denen, die die Zerstörung nach seiner Kreuzigung überlebt hatten, sagt er: O ihr Haus Israel, die ich verschont habe, wie oft werde ich euch sammeln, wie eine Henne ihre Küken unter ihre Flügel sammelt, wenn ihr umkehrt und mit voller Herzensabsicht zu mir zurückkommt. Die Geschichte vom verlorenen Sohn macht uns allen Hoffnung. Der verlorene Sohn dachte an sein Zuhause, wie ihre Kinder es auch werden. Sie werden spüren, wie ihre Liebe sie zu ihnen zurückzieht. Elder Orson F. Whitney machte bei einer Generalkonferenz 1929 eine bemerkenswerte Verheißung. Ich weiß, dass sie für treue Eltern, die die Tempelsiegelung an ihre Kinder in Ehren halten, zutrifft. Wenngleich einige Schafe abirren, so achtet doch der Hirte auf sie. Und früher oder später spüren sie, dass sich die Hand der Vorsehung nach ihnen ausstreckt und sie in die Herde zurückholt. Er sagte dann weiter, beten Sie für Ihre leichtfertigen und ungehorsamen Kinder. Halten Sie im Glauben an ihn fest. Hören Sie nicht auf zu hoffen und zu vertrauen, bis Sie die Errettung durch Gott sehen. Sie können für Ihre Kinder beten, sie liebhaben und sich ihnen zuwenden. Voller Zuversicht, dass auch Jesus sich ihnen zuwendet. Wenn Sie den Versuch nie aufgeben, tun Sie das, was Jesus tut. Nun mein Rat an die Kinder. Der Herr hat ihnen ein Gebot mit einer Verheißung gegeben. Ehre deinen Vater und deine Mutter, damit du lange lebst in dem Land, das der Herr, dein Gott, dir gibt. So lautet eines der 10 Gebote, die von einer Verheißung begleitet werden. Vielleicht leben ihre Eltern nicht mehr. Manchmal haben sie vielleicht den Eindruck, ihre Eltern hätten es nicht verdient, dass ihre Kinder sie ehren und achten. Vielleicht kannten sie sie nicht einmal, aber sie verdanken ihnen ihr Leben. Und selbst wenn ihr Leben nicht verlängert wird, so wird es doch auf jeden Fall besser werden, wenn sie ihre Eltern ehren. Nun zu denjenigen, die eine andere Familie angenommen haben, als wäre sie ihre eigene. Ich habe Freunde, die den Geburtstag meiner Kinder besser kennen als ich. Meine Frau und ich haben Freunde, die selten einen Feiertag verpasst und uns besucht haben. Ich bin immer gerührt, wenn jemand ein Gespräch mit den Worten »Wie geht es deinen Kindern?« beginnt. Und dann voller Zuneigung die Antwort abwartet. Aufmerksam wird meine Schilderung der Lebensumstände jedes einzelnen meiner Kinder verfolgt. Das verstärkt in mir das Gefühl, wie aufmerksam der Erlöser unsere Kinder liebt. Der Fragestellung entnehme ich, dass hier jemand das spürt und fragt, was Jesus gespürt und gefragt hätte. Für uns alle ist es wohl nicht einfach, mehr Liebe zu entwickeln und wie der Erlöser unser vollkommenes Beispiel zu werden. Ich möchte Ihnen Mut machen. Sie befinden sich auf dem Weg, der dahin führt, dass Sie wie Jesus werden. Es wird Ihnen helfen, wenn Sie daran denken, wie Sie sich manchmal selbst wie ein kleines Kind gefühlt haben. Denken Sie an die Kinder, die dieses Lied gesungen haben. Denken Sie an die Zeiten, in denen Sie sich wie diese kleinen Kinder gefühlt haben, die da sangen, ich möchte so sein wie Jesus, will folgen ihm jeden Tag. Jesus forderte seine Jünger auf, die Kinder zu ihm zu bringen. Er sagte, lasst die Kinder zu mir kommen, denn Menschen wie ihnen gehört das Reich Gottes. Sie haben den Frieden, den ein reines, kleines Kind spürt, manchmal schon gespürt, wenn sie wie Jesus sein wollten. Vielleicht war er es, als sie sich taufen ließen. Jesus brauchte die Taufe nicht, denn er war rein. Aber als sie sich taufen ließen, hatten sie das Gefühl, sie werden sauber gemacht, wie ein kleines Kind. Als Jesus sich taufen ließ, waren die Himmel offen und er hörte die Stimme seines Vaters im Himmel, das ist mein geliebter Sohn, an dem ich Gefallen gefunden habe. Sie haben keine Stimme gehört, aber gespürt, wie der himmlische Vater sich nähert, als sie taten, was Jesus getan hatte. Sie haben das gespürt, als sie ihren Ehepartner um Verzeihung gebeten oder ein Kind, oder das einen Fehler begangen hatte oder ungehorsam gewesen war, vergeben haben. Solche Augenblicke häufen sich, wenn man sich bemüht, das zu tun, was Jesus zweifellos getan hätte. Wegen des Sühnopfers wird ihr Gehorsam beim Erlöser liebevolle Regnung für sie und bei ihnen die Liebe zu ihm erwecken. Dies ist eine der Gaben, die seinen treuen Jüngern verheißen sind. Und diese Gabe können nicht nur sie, sondern auch die liebevollen Mitglieder ihrer Familie erhalten. In 3. Nephi steht eine Verheißung. Und alle deine Kinder werden vom Herrn gelehrt werden, und groß wird der Friede deiner Kinder sein. Ich hoffe, sie halten nach Gelegenheiten Ausschau, so zu lieben, wie Jesus liebt. Ich verspreche ihnen, dass der Friede sich oft einstellen wird und bei ihnen verbleiben wird. Frieden hinterlasse ich euch. Meinen Frieden gebe ich euch. Nicht einen Frieden, wie die Welt ihn gibt, gebe ich euch. Noch ist niemand vollkommen, aber wir können die Gewissheit erlangen, dass wir auf dem Weg sind. Jesus leitet uns und lädt uns ein, ihm zu folgen. Ich bezeuge, dass der Weg darin liegt, an Jesus Christus zu glauben, dass man sich taufen lässt, den Heiligen Geist empfängt und liebevoll darin ausharrt, seine Gebote zu halten. Ich weiß, dass der Vater lebt. Er liebt seinen geliebten Sohn, den Herrn Jesus Christus, der unser vollkommenes Beispiel ist. Joseph Smith war der Prophet der Wiederherstellung. Er sah den Vater und den Sohn. Ich weiß, dass das wahr ist. In der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage, gibt es die Macht des Priestertums, die uns die heiligen Handlungen bringt, wieder Erlöser und unser himmlischer Vater zu werden. Ich segne Sie, dass Sie die gleiche Zuversicht und Akzeptanz spüren mögen, die Sie als kleines Kind verspürt haben. Im Namen Jesu Christi. Amen.
Meine Frau und ich hatten die Freude, diesen Sommer das Mormon Miracle Pageant in Manti zu erleben. An einem Abend sprachen wir vor der Aufführung zu den Darstellern. Weil es so viele waren, mussten wir sie auf zwei Versammlungen aufteilen. Zum Ensemble gehörten mehr als 800 Personen. 570 davon waren jünger als 18 Jahre. In diesem Jahr nahmen 100 Schauspieler mehr teil, weshalb die für die Garderobe verantwortlichen Schwestern zusätzliche Kostüme bereitstellen mussten, was sie auch taten. Es war inspirierend zu sehen, wie gut sie organisiert waren und sich um jedes Detail kümmerten. Die Kulisse für das Historienspiel befindet sich auf einem schönen Hügel direkt unterhalb des Manti-Tempels. An dem Abend, als wir uns das Schauspiel ansahen, waren 15.000 Zuschauer da. Es war herrlich zu sehen, wie diese vielen jungen Männern und Frauen die Vision von der Geschichte der Wiederherstellung des Evangeliums aufging, als sie ihre Rollen mit so viel Begeisterung und Temperament spielten. Wenn meine Frau und ich nach Manti fahren, nehmen wir auch immer gern an einer Tempelsession teil. In diesen älteren Tempeln, die von den frühen Pionieren unter großen Opfern gebaut wurden, spürt man einen besonderen Geist. Als ich im Manti-Tempel eine Session besuchte, war das für mich sehr bewegend. Es erinnerte mich alles sehr an den Logan-Tempel, wie ich ihn noch aus der Zeit vor dem Umbau und der Modernisierung in Erinnerung hatte. Als wir durch die Tempelsession gingen, konnte ich in jedem Raum diese frühen Pioniere sagen hören: Seht nur, was wir allein mit unseren Händen geschaffen haben. Wir hatten für den Bau keine elektrischen Gerätschaften, keine Bauunternehmer oder Subunternehmer. Es gab keine raffinierten Kräne, um die schweren Steine anzuheben. Wir leisteten diese Arbeit mit unserer eigenen Kraft. Welch ein herrliches Erbe die frühen Pioniere, die den Kreis St. Pete aufgebaut haben, uns doch hinterlassen haben. Ronald Reagan, ehemaliger Präsident der Vereinigten Staaten, hat einmal gesagt: Ich möchte nicht in die Vergangenheit zurück, ich möchte dahin zurück, wie man früher der Zukunft begegnet ist. Diese klugen Worte gehen mir nicht aus dem Kopf. Es hat etwas für sich, sich die Lektionen der Vergangenheit zu vergegenwärtigen, um sich für die Herausforderungen der Zukunft bereit zu machen. Die bewundernswerten Mormonenpioniere aus der Anfangszeit haben uns ein herrliches Vermächtnis an Glauben, Mut und Einfallsreichtum hinterlassen, auf das wir bauen können. Meine Bewunderung für sie wird immer größer, je länger ich lebe. Weil sie das Evangelium angenommen hatten, änderte sich ihr Leben völlig. Sie ließen alles zurück, Haus und Hof, Geschäfte, sogar geliebte Familienangehörige und zogen hinaus in die Wildnis. Es muss für sie wahrhaftig ein Schock gewesen sein, als Brigham Young verkündete: Dies ist der Ort. Vor ihnen lag eine ausgedehnte Wüstenlandschaft, ohne die grünen Hügel, Bäume und saftigen Wiesen, die den meisten dieser frühen Pioniere vertraut waren. Mit dem festen Glauben an Gott und ihre Führer machten sich die Pioniere an die Arbeit, im Schatten der Berge schöne Siedlungen zu gründen. Viele erschöpfte Pioniere erfreuten sich gerade wieder einiger bescheidenen Annehmlichkeiten des Lebens, als Brigham Young sie aufrief, erneut ihre Bleibe zu verlassen und in den Osten, Westen, Norden und Süden zu ziehen, um das große Becken zu besiedeln. So entstanden die Gemeinden des Kreises St. Pete, Fairview, Ephraim, Manti, Moroni und Mount Pleasant. Als ich von meinem Besuch im Kreis St. Pete zurückkehrte, hatte ich großes Interesse, mehr über die ersten Pioniere in dieser Gegend zu erfahren. Ich beschloss, ein paar Stunden im neuen historischen Archiv der Kirche zu verbringen und mich ein wenig mit ihrer Geschichte zu befassen. Es war im Jahr 1849, nur 2 Jahre, nachdem sie im Salzseetal angekommen waren, als Brigham Young, der große Kolonisator des Westens, eine Gruppe Heiliger dazu berief, in den Süden zu ziehen und in einer anderen Wüstengegend noch einmal Häuser zu bauen und Siedlungen zu gründen. Kurz nachdem sie sich in St. Pete niedergelassen hatten, besuchte Präsident Heber C. Kimball die Ortschaft Manti und verhieß, dass auf dem Hügel, der über dem Tal emporragte, ein Tempel errichtet werden würde, mit Steinen von den Bergen im Osten. Nach seinem Besuch gingen einige Jahre ins Land und die Einwohner machten sich allmählich Sorgen, weil nichts unternommen wurde, um einen Tempel für sie zu bauen. Wir brauchen einen Tempel in der Stadt, erklärte einer der Einwohner. Wir haben lang genug auf diese Segnung gewartet. Ein anderer sagte, wenn wir einen Tempel haben wollen, dann sollten wir uns schleunigst an die Arbeit machen und ihn bauen. Und so geschah es. Der Eckstein wurde am Montag, dem 14. April 1879, gelegt, etwa 30 Jahre nach ihrer Ankunft im Tal von St. Pete. Man könnte viele Geschichten über den Eifer der Arbeiter erzählen, die beim Bau dieses schönen Tempels ihr Allerbestes gaben. Präsident Hinckley sagte vor ein paar Jahren bei der erneuten Weihung des Manti-Tempels, »Ich war in den großen Bauwerken dieser Welt«, aber in keinem empfinde ich das, was ich in diesen Pionierhäusern Gottes empfinde. Die Familie Hinckley hat eine ganz besondere Verbindung zum Manti-Tempel. Schwester Marjorie Hinckleys Großvater starb an einer Verletzung, die er sich beim Bau des Manti-Tempels zugezogen hatte. Damit wir besser verstehen, wie die Vergangenheit dazu beitragen kann, dass wir der Zukunft besser begegnen können, möchte ich Ihnen etwas erzählen, was sich beim Bau des Manti-Tempels zugetragen hat. Anschließend möchte ich erklären, was ich daraus über wahre Grundsätze gelernt habe. Ein paar geschickte Zimmerleute aus Norwegen, die sich in Manti niedergelassen hatten, erhielten den Auftrag, das Dach des Tempels zu fertigen. Sie hatten nie zuvor einen Dachstuhl errichtet, waren aber erfahrene Schiffsbauer. Sie wussten nicht, wie sie das Dach gestalten sollten. Da kam ihnen der Gedanke, warum bauen wir nicht einfach ein Schiff? Ein gut gebautes Schiff ist sehr stabil und sicher. Wenn wir den Bauplan umdrehen, dann haben wir ein sicheres Dach. Sie machten sich daran, den Plan für ein Schiff zu entwerfen, und als sie fertig waren, drehten sie die Unterseite des Plans nach oben und verwendeten ihn für das Dach des Manti-Tempels. In diesem Fall griffen sie auf Kenntnisse aus der Vergangenheit, die Grundsätze des Schiffbaus zurück, um eine neue Herausforderung zu meistern. Sie folgerten richtig, dass die gleichen Prinzipien, die sie für ein seetaugliches Schiff anwandten, auch für den Bau eines soliden Daches galten. Beispielsweise musste beides wasserfest sein. Ob die Konstruktion stabil war, hing nicht davon ab, wie sie ausgerichtet war, ob sie nun richtig herum war oder auf dem Kopf stand. Worauf es ankam, war, dass die Bauleute in Grundzügen damit vertraut waren, wie man ein beliebiges Bauwerk so errichtet, dass es lange steht. Zum Evangelium Jesu Christi gehören ewige Grundsätze und Wahrheiten, die weitaus länger währen werden, als die Prinzipien, die für den Bau eines Schiffes oder eines Daches gelten. Wir als Mitglieder der wahren Kirche des Herrn haben einen besonderen Zugang zu diesen ewigen Grundsätzen und Wahrheiten und besonderen Einblick darin, vor allem, wenn wir uns persönlich oder als Familie vom Geist leiten lassen und auf den Propheten hören, wenn er allen Mitgliedern der Kirche das Wort Gottes verkündet. Wir alle wissen, wie bedeutend diese ewigen Grundsätze und Wahrheiten in unserem Leben sind. Ich glaube nicht, dass die frühen Pioniere ihrer gefahrvollen und ungewissen Zukunft ohne sie hätten begegnen können. Wir können es auch nicht. Diese Grundsätze und Wahrheiten sind der einzig wahre und ewige Weg, der Zukunft zu begegnen, besonders in der Zeit, in der wir jetzt leben, die ja immer gefährlicher und unsicherer wird. Die norwegischen Schiffsbauer brachten die grundlegenden Fachkenntnisse ihres Handwerks mit, die sich vom Schiffsbau auf den Tempelbau übertragen ließen. Aus welchem Grund hatten sich ihre Prioritäten so fundamental verlagert? Es gibt nur eine Erklärung für ihre Bereitschaft, alles zu opfern, um mitzuhelfen, das Reich Gottes aufzubauen. Man hatte sie die ewigen Grundsätze und Wahrheiten des Evangeliums Jesu Christi gelehrt, und sie hatten sie angenommen. Sie hatten erkannt, dass ihre Mission nicht nur darin bestand, beim Bau von Gebäuden mitzuhelfen, sondern auch darin, zur Erbauung anderer beizutragen, indem sie ihre Kenntnis vom Evangelium weitergaben. In Abschnitt 50 des Buches Lehre und Bündnisse lesen wir: Der, der predigt, und der, der empfängt, verstehen einander, und beide werden erbaut und freuen sich miteinander. Als wir die besondere Segnung erhielten, vom Evangelium Jesu Christi zu erfahren, und als wir den Namen Christi auf uns nahmen, indem wir ins Wasser der Taufe stiegen, nahmen auch wir die Verpflichtung auf uns, anderen vom Evangelium zu erzählen. Um unserer gemeinsamen Verantwortung, das Evangelium Christi zu verkünden, noch besser gerecht werden zu können, hat die Kirche vor kurzem das Missionsprogramm auf den Kopf gestellt. Vor einigen Jahren haben wir die Pfahlmissionen aufgelöst und unsere Bemühungen darauf konzentriert, wie die Missionsarbeit in der Gemeinde organisiert wird. Mit einem Gemeindemissionsplan, der von jedem Gemeinderat in der Kirche entwickelt wird, machen wir immer schneller Fortschritte. Ein Großteil des Erfolgs erzielen die Vollzeitmissionare, die eng mit dem Gemeinderat, dem Gemeindemissionsleiter und den Mitgliedern zusammenarbeiten. Wir haben festgestellt, wenn die Missionsarbeit von der Gemeinde ausgeht, beteiligen sich die Mitglieder stärker daran, Untersucher zu finden und zu belehren. Oft werden die Untersucher eingeladen, sich die Missionarslektionen bei einem Mitglied zu Hause anzuhören. Die Mitglieder sind motivierter, andere an ihrer kostbaren Erkenntnis vom Evangelium Jesu Christi teilhaben zu lassen, wenn sie die wunderbaren Segnungen des Missionsdienstes unmittelbar erfahren. Außerdem werden sie häufiger von den Führern in ihrer Gemeinde an diese Aufgabe erinnert. Die Mitglieder beziehen sich mehr ein, wenn sie darüber nachdenken und beten, wie sie Freunden, Nachbarn und Angehörigen, die einen anderen Glauben haben, vom Evangelium erzählen können. Präsident Gordon B. Hinckley hat gesagt, so viele von uns verstehen unter Missionsarbeit nur, dass man von Tür zu Tür geht. Jeder, der sich mit dieser Arbeit auskennt, weiß, dass es einen besseren Weg gibt. Dieser Weg führt über die Mitglieder der Kirche. Überall da, wo es ein Mitglied gibt, das einen Untersucher vorstellt, gibt es unmittelbar auch ein Unterstützungssystem. Das Mitglied gibt Zeugnis davon, dass das Werk wahr ist. Es ist sehr daran interessiert, dass sein Freund, der Untersucher, glücklich ist. Es ist begeistert, wenn dieser Freund das Evangelium kennenlernt und dabei Fortschritt macht. Die Vollzeitmissionare übernehmen zwar weiterhin den größten Teil der eigentlichen Belehrung, aber die Mitglieder haben reichlich Gelegenheit, Fragen zu beantworten und ihr Zeugnis zu geben. Wir schenken der Stimme des Propheten mehr Beachtung, wenn wir uns darauf vorbereiten, einfache Evangeliumsgrundsätze weiterzugeben. Vorbereitung vertreibt die Angst. Und das, was die Mitglieder tun, um die Vollzeitmissionare zu unterstützen, wird vereinfacht und verstärkt. Die Vollzeitmissionare nehmen drei grundlegende Lektionen durch: die Wiederherstellung, den Erlösungsplan und das Evangelium Jesu Christi. Wie gut sind Sie darauf vorbereitet, von der Wahrheit dieser grundlegenden Lehren Zeugnis zu geben? Befassen Sie sich intensiv mit der inspirierten Anleitung für den Missionsdienst »Verkündet mein Evangelium« und machen Sie sich bereit, die Vollzeitmissionare zu unterstützen, wenn diese die grundlegenden Lektionen über das Evangelium durchnehmen. Mögen wir alle die beiden wichtigen Lektionen lernen, die uns die Schiffsbauer aus Norwegen, die das Dach des Menta-Tempels konstruierten, vermittelt haben. Die erste Lektion ist, dass wir auf die Grundsätze und Wahrheiten der Vergangenheit zurückgreifen, um der Zukunft besser begegnen zu können. Zweitens lernen wir aus ihrem Wunsch, das Wissen, das sie besaßen, an andere weiterzugeben, wie wir mithelfen können, das Reich Gottes aufzubauen. Diese zweite Lektion wird, wenn wir sie gut lernen, vielen anderen, unseren Brüdern und Schwestern, die, wie wir, Söhne und Töchter Gottes sind, helfen, der Zukunft mit den gleichen Zusicherungen für die Ewigkeit, die wir haben, zu begegnen. Das Evangelium Jesu Christi ist wahr. Es wurde wiederhergestellt, um uns in diesen letzten Tagen ein Segen zu sein. Es enthält alle Wahrheiten, Grundsätze und Verordnungen, die der himmlische Vater in seinem großen Plan des Glücklichseins vorgesehen hat, der dazu dient, dass wir zu ihm zurückkehren und für immer bei ihm leben können. Ich bezeuge Ihnen, dass das Evangelium Jesu Christi sein göttlicher Weg für uns ist, unserer herrlichen Zukunft zu begegnen. Dies ist mein Zeugnis im Namen Jesu Christi. Amen.
Thank you, Elder Pace, for that beautiful.
Vielen Dank, Elder Pace, für dieses Anfangsgebet, für die Zuhörer und die Sprecher besonders. Lass Tugend immerfort deine Gedanken zieren, dann wird dein Vertrauen in der Gegenwart Gottes stark werden. Als mein 12. Geburtstag näher rückte, gab es noch ein paar Bedingungen, die ich erfüllen musste, bevor ich aus der PV aufsteigen konnte. Eine davon war, die 13 Glaubensartikel in der vorgegebenen Reihenfolge aufzusagen. Die ersten 12 Artikel waren leicht, aber der 13. war schwierig. Die Schwierigkeit lag darin, im Gedächtnis zu behalten, in welcher Reihenfolge die Tugenden genannt wurden. Dank einer geduldigen und beharrlichen PV-Lehrerin gelang mir schließlich das Auswendiglernen. Jahre später zog ich mit meiner Familie in unser erstes Haus. Wir waren überrascht, als wir erfuhren, dass meine ehemalige PV-Lehrerin nebenan wohnte. Während der 40 Jahre, die wir in derselben Nachbarschaft wohnten, hat sie unser kleines Geheimnis über meine Lernschwäche für sich behalten. Wir glauben, dass es recht ist, ehrlich, treu, keusch, gütig und tugendhaft zu sein und allen Menschen Gutes zu tun. Ja, wir können sagen, dass wir der Ermahnung des Paulus folgen. Wir glauben alles, wir hoffen alles. Wir haben viel ertragen und hoffen, alles ertragen zu können. Wenn es etwas Tugendhaftes oder Liebenswertes gibt, wenn etwas guten Klang hat oder lobenswert ist, so trachten wir danach. Heute möchte ich über persönliche Eigenschaften sprechen, die wir Tugenden nennen. Tugendhafte Eigenschaften sind die Grundelemente eines christlichen Lebens und äußerer Ausdruck des inneren Menschen. Die einzelnen Tugenden enden oft auf die Nachsilbe heit oder keit. Redlichkeit, Keuschheit, Geistigkeit, Verantwortlichkeit, Höflichkeit, aber auch Demut und Treue sind die Tugenden, über die ich heute spreche. Ich möchte über diese Tugenden sprechen, die auf diesen Silben enden. Wir müssen aufmerksam beobachten, was in der Gesellschaft vor sich geht, und wir erkennen, dass diese persönlichen Tugenden immer seltener werden. Denken Sie nur an das Verhalten der Autofahrer auf verstopften Straßen. Aggressives Fahren ist an der Tagesordnung. In der politischen Diskussion gibt es keine Spur von Höflichkeit. Während die Länder dieser Welt von finanziellen und wirtschaftlichen Herausforderungen stehen, scheinen Treue und Ehrlichkeit der Gier und Korruption zu weichen. Wenn man eine Schule besucht, bekommt man oft grobe Ausdrücke zu hören und unanständige Kleidung zu sehen. So mancher Sportler zeigt kaum Sportsgeist und nur selten Demut, außer wenn er öffentlich für rechtliche oder moralische Verfehlungen angeprangert wird. Ein großer Teil der Bevölkerung fühlt sich wenig verantwortlich für das eigene materielle Wohl. In finanzieller Not geben viele den Bankern und Kreditgebern die Schuld dafür, Geldsummen bereitgestellt zu haben, mit denen unersättliche Wünsche statt finanzierbare Bedürfnisse befriedigt wurden. Gelegentlich weicht unsere Großzügigkeit, was die Unterstützung guter Zwecke angeht, der Gier, mehr zu besitzen, als wir brauchen. Wir dürfen keinen Anteil an der Tugendmisere haben, die unsere Gesellschaft durchsetzt und infiziert. Wenn wir der Welt folgen und uns von christlichen Tugenden abwenden, könnte das katastrophale Folgen haben. Glaube und Treue des Einzelnen, was ja von Belang für die Ewigkeit ist, werden schwinden. Der Zusammenhalt und die Geistlichkeit in der Familie werden darunter leiden. Der Einfluss der Religion auf die Gesellschaft wird abnehmen und die Rechtsstaatlichkeit in Frage gestellt und vielleicht sogar gänzlich missachtet werden. Der Same für alles, was den natürlichen Menschen quält, wird zur hellen Freude des Satans gelegt sein. Wir müssen fest und entschlossen dazu stehen, christliche Tugenden aufrechtzuerhalten, auch die von mir genannten einfachen Tugenden des täglichen Lebens. Tugendhafte Eigenschaften müssen schon zu Hause von Eltern vermittelt werden, die aufmerksam sind und gutes Beispiel geben. Das gute Beispiel der Eltern regt zur Nachahmung an. Ein schlechtes Beispiel ist der Freibrief für Missachtung und wird oft sogar noch übertroffen. Ein vorgetäuschtes Beispiel zerstört jede Glaubwürdigkeit. Die 8-jährige Megan spielt gern Klavier. Kürzlich versprach ihr ihre Klavierlehrerin einen Donut, wenn sie täglich übe. Die Lehrerin sagte, sie werde Donuts besorgen und Megan irgendwann in der Woche anrufen. Wenn sie an diesem Tag geübt hätte, würde sie die Belohnung bekommen. Als der Anruf kam, war Megan nicht zu Hause und konnte nicht Bericht erstatten. Bei der wöchentlichen Unterrichtsstunde fragte die Lehrerin Megan, ob sie geübt habe, worauf Megan antwortete, sie denke schon, und die Belohnung annahm. Als Megans Mutter den Donut sah, unterhielt sie sich mit Megan darüber und erklärte ihr, dass sie ehrlich sein musste. Von ihrer Mutter dazu ermuntert, rief Megan ihre Lehrerin an und entschuldigte sich. Als Lehrerin und Schülerin sich dann trafen, stellte sich heraus, dass Megan ihre Musiktheorieaufgaben erfüllt und sich die Belohnung daher doch verdient hatte. Dank weiser Eltern konnte Megan etwas Wichtiges lernen, woran sie noch lange denken wird. Unser 15-jähriger Enkelsohn Ben läuft für sein Leben gern Ski. Er hat schon sehr erfolgreich an Wettbewerben teilgenommen. Vor einem dieser Wettbewerbe, der in Idaho stattfand, erinnerten ihn seine Eltern daran, dass seine Teilnahme von seinen Schulnoten abhing. Es wurde eine Ferienwohnung in Sun Valley reserviert. Die Großeltern nahmen sich vor, beim Wettbewerb zuzuschauen und Ben versuchte fieberhaft, die hohen schulischen Ziele zu erreichen, die er sich mit seinen Eltern gesteckt hatte. Letzten Endes verfehlte aber das Ziel, wenn auch nur knapp. Ben verpasste den Skiwettkampf und verlor Punkte, die er zur Qualifikation für die Ski-Jugendspiele brauchte, lernte aber etwas sehr Wertvolles, nämlich Verantwortlichkeit zu schätzen. Wenn Eltern standfest bleiben, bereitet ihnen das oftmals größere Qual als den Kindern, denen sie etwas beizubringen versuchen. Präsident James E. Faust hat die Redlichkeit als Mutter vieler Tugenden bezeichnet. Er sagte, Redlichkeit könne als standhaftes Einhalten eines Kodexes moralischer Werte definiert werden. Er legte auch nahe, dass Redlichkeit das Licht ist, das aus einer disziplinierten Gewissen erstrahlt. Sie ist die uns innewohnende Kraft der Gottheit. Es ist schwierig, tugendhafte Eigenschaften an den Tag zu legen, wenn man nicht redlich ist. Ohne Redlichkeit wird Ehrlichkeit oft vergessen. Wenn es an Redlichkeit mangelt, leidet die Höflichkeit. Wenn Redlichkeit nicht wichtig ist, ist es schwer, Geistigkeit zu wahren. Zur Zeit des Alten Testaments riet Mose den Kindern Israel, wenn ein Mann den Herrn ein Gelübde ablegt oder sich durch einen Eid zu einer Enthaltung verpflichtet, dann darf er sein Wort nicht brechen. Genau so, wie er es ausgesprochen hat, muss er es erfüllen. Präsident Thomas S. Monson hat uns vor einigen Jahren darauf hingewiesen, dass die meisten Menschen keine Verzweiflungstaten begehen, wenn sie gelernt haben, dass Würde, Ehrlichkeit und Integrität wichtiger sind als Rache und Wut. Und wenn sie verstehen, dass Achtung und Güte letzten Endes eher Aussicht auf Erfolg bieten. Vielleicht haben Sie schon einmal vom verlorenen Bataillon aus dem Ersten Weltkrieg gehört, von den verlorenen 10 Stämmen Israels oder auch von den verlorenen Jungs aus J.M. Barrie's Stück Peter Pan. Vielleicht kennen Sie auch Michael McLean's Album Forgotten Carols. Tugendhafte Eigenschaften, insbesondere die von mir genannten Tugenden, dürfen niemals vergessen oder außer Acht gelassen werden. Wenn sie vergessen oder außer Acht gelassen werden, werden sie unweigerlich zu den verlorenen Tugenden. Falls sie verloren gehen, werden Familien spürbar geschwächt. Der Glaube des Einzelnen an den Herrn Jesus Christus wird aufgeweicht und der ewige Fortbestand wichtiger Beziehungen ist in Gefahr. Allgemein anerkannte Tugenden können die Gesellschaft aus der Hand des Satans befreien und seinen tückischen Plan, das Herz, den Sinn und den Geist der Menschen einzunehmen, vereiteln. Wir müssen jetzt gemeinsam für das einstehen, was tugendhaft oder liebenswert ist, was guten Klang hat oder lobenswert ist. Wenn wir zulassen, dass Tugend immerfort unsere Gedanken ziert und wir tugendhafte Eigenschaften hegen, werden die Gesellschaft und ihre Institutionen besser. Unsere Kinder und Familien werden gestärkt und Glaube und Redlichkeit werden den Einzelnen glücklich machen. Ich bezeuge und verkünde, dass unser himmlischer Vater von seinen Kindern jederzeit Redlichkeit, Höflichkeit, Treue, Nächstenliebe, Großzügigkeit und Anstand erwartet. Mögen wir die Demut besitzen, dies als Anlass zu nehmen, unsere Pflicht zu erfüllen und zu zeigen, dass wir dazu fähig sind. Darum bete ich im heiligen Namen Jesu Christi. Amen.
Der Chor und die Anwesenden singen nun »O fest wie ein Felsen« Nummer 56 im deutschen Gesangbuch. Danach spricht Schwester Anne M. Dibb, die zweite Ratgeberin in der Präsidentschaft der jungen Damen, zu uns. Im Anschluss daran hören wir von Elder Russell M. Nelson vom Kollegium der 12 Apostel. Der Chor singt dann »Liebe umgibt mich hier«.
Dies ist die 179. Herbstgeneralkonferenz der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage.
Amen. Vor einigen Jahren las ich eine kurze Meldung in meiner Lokalzeitung, die meine Aufmerksamkeit weckte und mir seither im Gedächtnis geblieben ist. 4 Menschen starben, doch 7 Arbeiter wurden gerettet, nachdem sie sich über eine Stunde an der Unterseite einer fast 40 Meter hohen Brücke in St. Catharines, Ontario, festgeklammert hatten. Das Gerüst, auf dem sie gearbeitet hatten, war zusammengebrochen. Diese kurze Geschichte fasziniert mich bis heute. Kurz nachdem ich den Bericht gelesen hatte, rief ich eine Freundin unserer Familie in St. Catharines an. Sie erklärte mir, dass die Garden City Skyway Brücke schon seit ungefähr einem Jahr neu gestrichen wurde und die Arbeiten kurz vor dem Abschluss standen, als sich der Unfall ereignete. Nach dem Unfall wurden die Verantwortlichen gefragt, warum die Arbeiter keine Sicherheitsausrüstung gehabt hatten. Die Antwort war simpel. Die Arbeiter hatten die Ausrüstung gehabt, sie haben sie aber nicht getragen. Nachdem das Gerüst eingestürzt war, hielten sich die Überlebenden über eine Stunde lang an einer gut 2 Zentimeter breiten Kante eines Stahlträgers fest, während sie auf einem 20 Zentimeter breiten Vorsprung standen. Ein Überlebender berichtete, dass er, während er sich an der Brücke festklammerte, an seine Familie dachte. Er sagte: "Ich danke dem Herrn, dass ich heute hier sein kann. Es war ziemlich beängstigend, das kann ich Ihnen versichern." Aus diesem Vorfall kann man viel lernen und einige Vergleiche ziehen. Auch wenn die meisten von uns nie eine so dramatische Lage geraten werden, wo es um Leben und Tod geht, meinen doch viele von uns, dass sie selbst gerade eine beängstigende Zeit durchmachen. Wir mögen Einsamkeit erleben, gespannte Beziehungen, Versuchungen, Vertrauensbruch, körperliche Einschränkungen oder den Verlust unseres so dringend benötigten Arbeitsplatzes. Vielleicht macht uns Enttäuschung zu schaffen, weil unsere gerechten Hoffnungen und Träume sich nicht nach unserem Zeitplan erfüllt haben. Möglicherweise zweifeln wir an unseren Fähigkeiten und haben Angst zu versagen, sogar bei unseren Aufgaben in der Kirche und in der Familie. Die Probleme und Gefahren der heutigen Zeit, darunter auch, dass die Gesellschaft Sünde toleriert, sind von Propheten in alter und neuer Zeit vorhergesagt worden. Sie sind genauso prekär und real wie die Gefahr, von einer hohen Brücke 40 Meter in den sicheren Tod zu stürzen. Mein Leben ist nicht vollkommen. Auch ich habe mit solchen Schwierigkeiten zu kämpfen. So geht es uns allen. Ich pflichte dem geretteten Arbeiter bei, der über seine gefährliche Lage, als er sich an dem Stahlträger festhielt, sagte: "Es ist ziemlich beängstigend, das kann ich Ihnen versichern." Ich muss jedoch anmerken, dass es in den Heiligen Schriften kaum Geschichten über Menschen gibt, die in Glückseligkeit lebten und nie Widerstand erfuhren. Wir lernen und wachsen dadurch, dass wir Schwierigkeiten durch Glauben, Ausdauer und persönliche Rechtschaffenheit überwinden. Präsident Monsons grenzenloses Vertrauen in den himmlischen Vater und in uns gibt mir Kraft. Er sagte: "Vergessen Sie nicht, dass Sie in diesem Werk Anspruch auf die Segnung des himmlischen Vaters haben. Er hat Sie nicht zu dieser besonderen Aufgabe berufen, um Sie dann alleine zu lassen, ohne jede Führung, auf Ihr Glück angewiesen. Im Gegenteil, er kennt Ihre Fähigkeiten, er sieht Ihre Hingabe und er wird Ihre vermeintlichen Unzulänglichkeiten in sichtbare Stärken umwandeln." Der himmlische Vater hat uns in unserer irdischen Prüfungszeit nicht allein gelassen. Er hat uns bereits die Sicherheitsausrüstung gegeben, die wir brauchen, um zu ihm zurückzukehren. Er hat uns das persönliche Gebet, die heiligen Schriften, lebende Propheten und den Heiligen Geist gegeben, um uns zu führen. Manchmal mag es uns beschwerlich peinlich oder schrecklich unmodern vorkommen, diese Ausrüstung zu nutzen. Die richtige Nutzung erfordert von uns Eifer, Gehorsam und Ausdauer. Ich bin jedoch entschlossen, sie zu nutzen. Wir alle müssen uns dazu entschließen, sie zu nutzen. In den Heiligen Schriften erfahren wir etwas über eine weitere wichtige Sicherheitsausrüstung, eine eiserne Stange. Jeder Jünger unseres Herrn Jesus Christus ist aufgefordert, sich an dieser Stange festzuhalten, um sicher den Weg zum ewigen Leben zu finden. Ich spreche über Lehis Vision vom Baum des Lebens, die wir im Buch Mormon finden. Durch persönliche Offenbarung von Gott haben der Prophet Lehi und sein Sohn Nephi jeweils in einer Vision unsere irdische Bewährungszeit und die damit verbundenen Gefahren gesehen. Lehi sagt, und es begab sich, es stieg ein Nebel der Finsternis auf, ja, ein überaus dichter Nebel der Finsternis, sodass diejenigen, die den Pfad betreten hatten, ihren Weg verloren, sodass sie abirrten und verloren gingen. Doch er sah auch andere Scharen vorwärts streben, und sie kamen und ergriffen das Ende der eisernen Stange, und sie strebten auf ihrem Weg vorwärts und hielten sich dabei beständig an der eisernen Stange fest, bis sie herzukamen und niederfielen und von der Frucht des Baumes aßen, also vom Baum des Lebens. Aus Lehis Vision lernen wir, dass wir diese sichere Gelände ergreifen müssen, die eiserne Stange, die auch an unserem eigenen engen und schmalen Pfad entlang führt. Und wir müssen uns daran festhalten, bis wir unser Endziel, das ewige Leben, beim himmlischen Vater erreicht haben. Nephi verheißt, dass diejenigen, die an der eisernen Stange festhalten, niemals zugrunde gehen. Auch können die Versuchungen und die feurigen Pfeile des Widersachers sie nicht mit Blindheit schlagen, um sie weg ins Verderben zu führen. Ich lege Ihnen ans Herz, die vollständigen Beschreibungen dieser inspirierten Vision noch einmal zu lesen. Befassen Sie sich gründlich damit, denken Sie darüber nach und beziehen Sie alles auf Ihr tägliches Leben. In der heutigen Ausdrucksweise könnte man sagen, dass wir nur zupacken müssen. Wir müssen an der eisernen Stange festhalten und dürfen niemals loslassen. An der eisernen Stange festzuhalten ist nicht immer leicht. Gruppenzwang oder Stolz kann uns dazu bringen, loszulassen, in dem Glauben, wir könnten den Weg zurück wiederfinden. Später einmal. Wenn wir das tun, lassen wir unsere Sicherheitsausrüstung zurück. In seiner Vision sah Lehi viele, die die eiserne Stange losließen. Da heißt es, und viele verlor er aus den Augen, denn sie wandelten auf fremden Pfaden. Wenn wir schwierige Zeiten erleben, stellen wir vielleicht fest, dass auch wir auf fremden Pfaden wandeln. Ich versichere Ihnen, dass es für uns immer möglich ist, den Weg zurückzufinden. Durch Umkehr, die dank des Sühnopfers unseres Erlösers Jesus Christus möglich ist, können wir mit neuer Entschlossenheit wieder festen Halt an der eisernen Stange finden und wieder die liebevolle Führung des himmlischen Vaters erleben. Die Einladung des Heilands bleibt bestehen. Kehrt um, haltet fest und lasst nicht los. Wie Nephi ermahne ich Sie mit der ganzen Kraft meiner Seele, dass Sie dem Wort Gottes Beachtung schenken und darauf bedacht sind, seine Gebote jederzeit und in allem zu halten. Nutzen Sie die Sicherheitsausrüstung, die Gott für Sie bereitet hat. Halten Sie fest und glauben Sie daran, dass der himmlische Vater Sie für Ihren Eifer segnen wird. Ich weiß, dass das wiederhergestellte Evangelium wahr ist und wir werden von einem lebenden Propheten Gottes geführt, nämlich Präsident Thomas S. Monson. Ich betrachte es als großen Vorzug und Segen, seine Tochter zu sein. Und ich liebe meine Eltern von ganzem Herzen. Als ich eines Abends etwas mutlos war, sagte ich zu ihm, ach Dad, die Segnung, die wir als Mitglieder der Kirche empfangen und die verheißenen Segnungen des Tempels sind so schön, wenn wir nur danach greifen und sie annehmen. Ohne zu zögern, antwortete er, Anne, sie bedeuten alles. Mögen wir an den ewigen Wahrheiten des Evangeliums Jesu Christi festhalten, weil sie buchstäblich alles bedeuten. Darum bete ich aufrichtig im Namen Jesu Christi. Amen.
My beloved brethren and sisters,
meine lieben Brüder und Schwestern, ich bin sehr dankbar für jeden von Ihnen. Ich bin auch dankbar für das Wunder der modernen Kommunikationstechnik, durch das diese Konferenz Millionen Menschen auf der ganzen Welt erreichen kann. Dank der heutigen Technologie können wir außerdem per Handy blitzschnell Informationen austauschen. Kürzlich erledigten Wendy und ich einen Auftrag auf einem anderen Kontinent, als wir erfuhren, dass in unserer Familie ein weiteres Baby geboren worden war. Wir erhielten diese frohe Botschaft nur wenige Minuten nach seiner Geburt, am anderen Ende der Welt. Noch erstaunlicher als die moderne Technik ist die Möglichkeit, Informationen direkt aus dem Himmel zu erhalten, ohne Hardware, Software und monatliche Bereitstellungsgebühr. Dies ist eine der wundersamsten Gaben, die der Herr dem Menschen je angeboten hat. Seine großzügige Einladung lautet, bittet, dann wird euch gegeben. Sucht, dann werdet ihr finden. Klopft an, dann wird euch geöffnet. Dieses zeitlose Angebot persönliche Offenbarung zu erteilen, kommt allen seinen Kindern zu. Es klingt fast zu schön, um wahr zu sein, aber es ist wahr. Ich habe solche Hilfe aus dem Himmel schon erhalten und danach gehandelt. Und ich habe erkannt, dass ich immer bereit sein muss, sie zu empfangen. Vor Jahren, als ich einmal intensiv mit der Vorbereitung einer Ansprache für die Generalkonferenz beschäftigt war, erwachte ich plötzlich aus tiefem Schlaf mit einem sehr eindrücklichen Gedanken im Sinn. Sofort griff ich nach Papier und Bleistift neben mein Bett und schrieb so schnell ich konnte. Ich legte mich wieder schlafen, da ich ja wusste, dass ich diesen wunderbaren Eindruck festgehalten hatte. Am nächsten Morgen sah ich mir den Zettel genau an und stellte sehr betroffen fest, dass meine Notiz völlig unleserlich war. Noch immer halte ich Papier und Bleistift neben meinem Bett bereit, aber ich schreibe jetzt sorgfältiger. Um an Wissen aus dem Himmel zu gelangen, muss man zuallererst festen Glauben und den innigen Wunsch danach haben. Man muss mit aufrichtigem Herzen, mit wirklichem Vorsatz fragen und Glauben an Christus haben. Mit wirklichem Vorsatz bedeutet, dass man wirklich vorhat, der göttlichen Weisung zu folgen. Als nächstes ist es erforderlich, die Angelegenheit gewissenhaft auszustudieren. Diese Vorgehensweise wurde den Führern der wiederhergestellten Kirche nahegebracht, als sie zum ersten Mal hörten, wie man persönliche Offenbarung empfängt. Der Herr belehrte sie, aber siehe, ich sage dir, du musst es mit deinem Verstand durcharbeiten. Dann musst du mich fragen, ob es recht ist. Und wenn es recht ist, werde ich machen, dass dein Herz in dir brennt. Darum wirst du fühlen, dass es recht ist. Es gehört zur Vorbereitung, die einschlägigen Lehren des Herrn zu kennen und sie zu befolgen. Einige seiner zeitlosen Wahrheiten treffen ganz allgemein zu, beispielsweise die Gebote, nicht zu stehlen, nicht zu morden und nicht falsch Zeugnis zu geben. Andere Lehren oder Gebote gelten ebenfalls generell, wie die, die den Sabbat betreffen, das Abendmahl, die Taufe oder die Konfirmierung. Manche Offenbarungen wurden aus besonderem Anlass gegeben, so wie zum Bau der Arche Noahs oder als Propheten wie Mose, Lehi und Brigham Young diejenigen, die ihn folgten, auf eine mühsame Reise führen mussten. Gott verfährt seit langem nach dem festgelegten Muster, seine Kinder durch Propheten zu unterweisen. Das gibt uns die Sicherheit, dass er jeden Propheten segnen wird und dass er jene segnen wird, die prophetischen Rat beachten. Der Wunsch, dem Propheten zu folgen, erfordert große Anstrengung, weil der natürliche Mensch sehr wenig von Gott weiß und noch weniger von seinem Propheten. Paulus schrieb, der irdisch gesinnte Mensch aber lässt sich nicht auf das ein, was vom Geist Gottes kommt. Torheit ist es für ihn, und er kann es nicht verstehen, weil es nur mit der Hilfe des Geistes beurteilt werden kann. Die Wandlung vom natürlichen Menschen zu einem hingebungsvollen Jünger ist eine mächtige Wandlung. Ein anderer Prophet sagte, der natürliche Mensch ist ein Feind Gottes und ist es seit dem Fall Adams gewesen und wird es für immer und immer sein, wenn er nicht den Einflüsterungen des Heiligen Geistes nachgibt und den natürlichen Menschen ablegt und durch das Sühnopfer Christi des Herrn ein Heiliger wird. Und so wird wie ein Kind, fügsam, sanftmütig, demütig, geduldig, voll von Liebe und willig, sich allem zu fügen, was der Herr für richtig hält, ihm aufzuerlegen, so wie ein Kind sich seinem Vater fügt. Vor kurzem bemerkte ich solch eine mächtige Wandlung an einem Mann, den ich vor ungefähr 10 Jahren kennengelernt hatte. Er war zu einer Pfarrkonferenz gekommen, bei der sein Sohn als Mitglied der neuen Pfahlpräsidentschaft bestätigt wurde. Der Vater war kein Mitglied der Kirche. Nachdem sein Sohn eingesetzt worden war, umarmte ich den Vater und gratulierte ihm zu seinem wunderbaren Sohn. Dann verkündete ich mutig, der Tag wird kommen, an dem Sie sich wünschen werden, dass dieser Sohn in einem heiligen Tempel an Sie und Ihre Frau gesiegelt wird. Und wenn es soweit ist, wäre es mir eine Ehre, diese Siegelung für Sie zu vollziehen. Die nächsten 10 Jahre begegnete ich diesem Mann nicht. Doch vor 6 Wochen kamen er und seine Frau in mein Büro. Er begrüßte mich herzlich und erzählte, wie erschrocken er damals über meine Einladung gewesen war. Er hatte sich nicht weiter damit befasst, bis einige Zeit später sein Gehör allmählich nachließ. Da wurde ihm bewusst, dass sich sein Körper veränderte und seine Zeit auf der Erde tatsächlich begrenzt war. Eines Tages war es schließlich so weit, dass er völlig taub geworden war. Zur selben Zeit bekehrte er sich und schloss sich der Kirche an. Während seines Besuchs fasste er seine vollständige Wandlung so zusammen. Ich musste mein Gehör verlieren, damit ich ihrer überaus wichtigen Botschaft Beachtung schenken konnte. Dann erst erkannte ich, wie sehr ich mir wünschte, dass meine Lieben an mich gesiegelt werden. Jetzt bin ich würdig und vorbereitet. Würden Sie bitte die Siegelung vollziehen? Dem kam ich voll tiefer Dankbarkeit gegenüber Gott nach. Nachdem jemand sich so bekehrt hat, sind auch noch tiefergehende geistige Erlebnisse möglich. Persönliche Offenbarung kann zur Gabe geistiger Unterscheidung verfeinert werden. Discern, das englische Wort für unterscheiden, bedeutet außerdem aussieben oder abtrennen. Die Gabe der geistigen Unterscheidung ist eine himmlische Gabe. Sie ermöglicht es den Mitgliedern der Kirche zu sehen, was nicht sichtbar ist, und zu spüren, was nicht greifbar ist. Bischöfe haben ein Anrecht auf diese Gabe, da sie ja die Aufgabe haben, die Armen ausfindig zu machen und für die Bedürftigen zu sorgen. Mit dieser Gabe können die Schwestern die Trends in der Welt betrachten und diejenigen aufdecken, die zwar beliebt, aber oberflächlich oder sogar gefährlich sind. Die Mitglieder können damit unterscheiden zwischen grell glitzernden, kurzlebigen Modeerscheinungen und wirklich kultiviertem, was uns erhebt und die Zeit überdauert. Die Gabe der Unterscheidung war vor langer Zeit auch Teil wichtiger Belehrung durch Präsident John Taylor. Er sagte zu Pfahlpräsidenten, Bischöfen und weiteren Zuhörern, es ist das Recht derer, die diese Ämter innehaben, das Wort Gottes hinsichtlich der Pflichten ihrer Präsidentschaft zu erhalten, damit sie seine heiligen Absichten noch wirksamer ausführen können. Keine Berufung, kein Amt im Priestertum zielt auf persönlichen Nutzen, Belohnung oder Ruhm derer ab, die sie innehaben, sondern man erhält sie ausdrücklich dazu, die Absichten unseres himmlischen Vaters zu erfüllen und das Reich Gottes auf der Erde zu errichten. Wir trachten danach, den Willen Gottes zu verstehen und ihn dann auszuführen. Und wir sorgen dafür, dass er von denen, für die wir verantwortlich sind, ausgeführt wird. Zitat Ende. Für jeden von Ihnen gelten bestimmte Richtlinien, damit Sie Offenbarungen empfangen können, die einzig auf Sie und Ihren Verantwortungsbereich abgestimmt sind. Der Herr bittet Sie, Glaube, Hoffnung, Nächstenliebe und Liebe, das Auge nur auf die Herrlichkeit Gottes gerichtet zu entwickeln, dann sollen sie mit ihrem festen Glauben, ihrer Tugend, Erkenntnis, Mäßigung, Geduld, ihrem brüderlichen Wohlwollen, ihrer Gottesfurcht, Nächstenliebe, Demut und ihrem Eifer bitten, und sie werden empfangen, sie werden anklopfen, und es wird ihnen aufgetan werden. Offenbarung von Gott entspricht immer seinen ewigen Gesetzen. Sie widerspricht Gottes Lehren niemals. Man empfängt sie eher, wenn man Gott die rechte Ehrfurcht erweist. Der Meister erläuterte dazu, ich, der Herr, bin barmherzig und gnädig zu denen, die mich fürchten. Und es freut mich, die zu ehren, die mir in Rechtschaffenheit und in Wahrheit bis ans Ende dienen. Groß wird ihr Lohn sein und ewig wird ihre Herrlichkeit sein. Und ihnen werde ich alle Geheimnisse und meinen Willen kundtun in Bezug auf alles, was mein Reich betrifft. Offenbarung wird nicht immer in Gänze zur gleichen Zeit erteilt. Sie kann auch Schritt für Schritt erfolgen. Denn siehe, so spricht der Herr Gott, ich werde den Menschenkindern Zeile um Zeile geben, Weisung um Weisung, hier ein wenig und dort ein wenig. Und gesegnet sind, die auf meine Weisungen hören und meinem Rat ihr Ohr leihen, denn sie werden Weisheit lernen. Denn dem, der empfängt, werde ich mehr geben. Geduld und Beharrlichkeit gehören zu unserem ewigen Fortschritt. Propheten haben beschrieben, was sie empfanden, als sie Offenbarungen empfingen. Joseph Smith und Oliver Cowdery berichteten, der Schleier wurde von unserem Sinn weggenommen und die Augen unseres Verständnisses wurden aufgetan. Präsident Joseph F. Smith schrieb, als ich über dies Geschriebene nachsann, wurden die Augen meines Verständnisses aufgetan und der Geist des Herrn ruhte auf mir. Möge jeder Heilige der letzten Tage persönlicher Offenbarung würdig sein. Die Einladung zu bitten, zu suchen und anzuklopfen, um himmlische Weisung zu erhalten, ist an uns ergangen, weil Gott lebt und Jesus der lebendige Christus ist. Sie ergeht an uns, weil dies Gottes lebendige Kirche ist. Und wir sind heute gesegnet, weil Präsident Thomas S. Monson Gottes lebender Prophet ist. dass wir auf seinen prophetischen Rat hören und diesen beachten mögen, ist mein Gebet. Im Namen Jesu Christi. Amen.
Das war wieder schön. Ein schönes Lied und schön anzusehen, der Chor. Ich freue mich, nun zu Ihnen sprechen zu dürfen. Nach meinen Worten schließt der Chor diesen Gottesdienst mit dem Lied »Habe ich Gutes am heutigen Tag getan«. Das Schlussgebet spricht dann Elder Enrique R. Falabella von den 70ern. Meine lieben Brüder und Schwestern, ich grüße Sie an diesem schönen Morgen voller Liebe im Herzen für das Evangelium Jesu Christi und für Sie alle. Ich bin dankbar, vor Ihnen stehen zu dürfen und bete darum, dass ich Ihnen gut die Worte nahebringen kann, zu denen ich mich inspiriert fühlte. Vor einigen Jahren las ich einen Artikel von Dr. Jack McConnell. Er wuchs im Mittelgebirge im Südwesten Virginias in den Vereinigten Staaten als eines von 7 Kindern auf. Sein Vater war Pfarrer bei den Methodisten und seine Mutter blieb bei den Kindern zu Hause. Ihre Lebensumstände waren sehr bescheiden. Er berichtete, dass in seiner Kindheit jeden Tag, wenn die Familie am Tisch saß, sein Vater die Kinder abwechselnd fragte, und was hast du heute für einen anderen getan? Die Kinder waren entschlossen, jeden Tag etwas Gutes zu tun, damit sie ihrem Vater berichten konnten, dass sie jemandem geholfen hatten. Dr. McConnell bezeichnet diesen Brauch als das wertvollste Vermächtnis seines Vaters, weil diese Erwartungshaltung und diese Worte ihn und seine Geschwister dafür begeistert hatten, ihr Leben lang anderen zu helfen. Als sie heranwuchsen und reifer wurden, wandelte sich der Beweggrund, aus dem sie anderen Gutes taten, in einen inneren Wunsch, anderen zu helfen. Neben Dr. McConnells bedeutender medizinischer Laufbahn, er leitete die Entwicklung des Tuberkulose-Tyne-Tests, war an der frühen Entwicklung des Polio-Impfstoffes beteiligt, beaufsichtigte die Entwicklung von Tylenol und trug entscheidend zur Entwicklung der bildgebenden Kernspintomographie, also des MRT, bei, rief er eine Organisation ins Leben, die medizinischen Fachkräften im Ruhestand ermöglicht, in Krankenhäusern, die kein Honorar verlangen, ehrenamtlich Arbeitnehmern ohne Krankenversicherung zu helfen. Dr. McConnell sagte, seit er im Ruhestand ist, habe er keine freie Minute mehr, weil er jetzt 60 Stunden die Woche ohne Bezahlung arbeitet. Er habe jetzt jedoch mehr Tatkraft und empfinde eine Zufriedenheit wie noch nie zuvor in seinem Leben. Er traf folgende Aussage: Es ist einer der scheinbaren Widersprüche des Lebens, dass ich mehr von meiner Organisation für ehrenamtliche medizinische Hilfe profitiert habe als meine Patienten. Es gibt jetzt über 50 dieser Krankenhäuser, überall in den Vereinigten Staaten. Natürlich können wir nicht alle ein Dr. McConnell sein und Krankenhäuser für die Armen einrichten. Die Nöte anderer Menschen sind jedoch allgegenwärtig und jeder von uns kann etwas tun, um einem anderen zu helfen. Der Apostel Paulus mahnte, dient einander in Liebe. Rufen wir uns die vertrauten Worte König Benjamins aus dem Buch Mormon in Erinnerung. Wenn ihr im Dienste eurer Mitmenschen seid, seid ihr nur im Dienste eures Gottes. Der Heiland hat seinen Jüngern deutlich gemacht, denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben um meinetwillen verliert, der wird es retten. Ich glaube, der Herr sagt uns damit, dass unser Leben nur wenig Zweck hat, wenn wir uns nicht im Dienst an anderen verlieren. Wer nur für sich selbst lebt, verkümmert schließlich und verliert bildlich gesehen sein Leben, während derjenige, der sich im Dienst an anderen verliert, wächst und aufblüht und somit sein Leben rettet. Bei der Herbstgeneralkonferenz 1963, der Konferenz, in der ich als Mitglied des Kollegiums der 12 Apostel bestätigt wurde, sagte Präsident David O. McKay, das größte Glück wird dem Menschen zuteil, wenn er sich zum Wohle anderer selbst verliert. Zitat Ende. Oft leben wir Seite an Seite, aber kommunizieren nicht von Herz zu Herz. Es gibt Menschen in unserem Einflussbereich, die mit ausgestreckten Händen ausrufen, gibt es denn keinen Balsam in Gilead? Ich bin überzeugt, dass jedes Mitglied der Kirche die Absicht hat, den Bedürftigen zu dienen und zu helfen. Bei der Taufe haben wir gelobt, dass wir willens sind, einer des anderen Last zu tragen, damit sie leicht sei. Wie viele Male ging es Ihnen zu Herzen, wenn Sie die Not eines anderen gesehen haben? Wie oft haben Sie beabsichtigt, derjenige zu sein, der hilft? Und doch, wie oft ist das alltägliche Leben dazwischen gekommen und Sie haben es anderen überlassen zu helfen und gedacht, Es wird sich schon jemand darum kümmern. Wir lassen uns so sehr von der Geschäftigkeit unseres Lebens vereinnahmen. Hielten wir aber einmal inne und betrachteten genau, womit wir uns beschäftigen, würden wir vielleicht feststellen, dass wir uns viel zu sehr mit Belanglosem abgeben. Mit anderen Worten, wir verbringen viel zu oft den größten Teil unserer Zeit damit, uns um etwas zu kümmern, was im großen Plan des Lebens nicht wirklich von Belang ist, und vernachlässigen dabei das Wichtigere. Vor vielen Jahren habe ich ein Gedicht gehört, das mir in Erinnerung geblieben ist, und ich versuche, es mir als Richtschnur zu nehmen. Es ist eines meiner Lieblingsgedichte. Des Nachts geweint habe ich schon, weil ich so kurzsichtig war, dass die Not eines anderen verborgen mir blieb. Doch noch niemals bis heute habe ich es je bereut, wenn ein wenig zu freundlich ich war. Brüder und Schwestern, wir sind umgeben von Menschen, die unsere Aufmerksamkeit, unseren Zuspruch, unsere Unterstützung, unseren Trost und unsere Freundlichkeit brauchen. Seien es Angehörige, Freunde, Bekannte oder Fremde. Wir sind die Hände des Herrn hier auf der Erde und wir haben den Auftrag zu dienen und seine Kinder emporzuheben. Er ist auf einen jeden von uns angewiesen. Sie klagen vielleicht, ich schaffe schon kaum das, was ich jeden Tag zu tun habe. Wie kann ich da noch anderen dienen? Was beim besten Willen kann ich tun? Vor etwas mehr als einem Jahr wurde ich kurz vor meinem Geburtstag von den Church News interviewt. Am Ende des Interviews fragte mich der Reporter, was ich als ideales Geschenk der Mitglieder für mich ansehen würde. Ich erwiderte, jemanden finden, der es gerade schwer hat oder der krank oder einsam ist und etwas für ihn tun. Ich war überwältigt, als ich dieses Jahr zum Geburtstag hunderte Karten und Briefe von Mitgliedern aus der ganzen Welt erhielt, worin sie mir berichteten, wie sie diesen Geburtstagswunsch erfüllt hatten. Die guten Taten reichten vom Zusammenstellen von Hilfepäckchen für humanitäre Zwecke bis zur Verrichtung von Gartenarbeit. Viele PV-Leitungen forderten die Kinder auf, anderen zu dienen. Ihre guten Taten wurden dann festgehalten und ich erhielt die Berichte. Ich muss sagen, die verschiedenen Arten, wie sie festgehalten wurden, waren sehr kreativ. Viele Berichte bestanden aus losen Blättern, die zu Büchern unterschiedlicher Form und Größe zusammengefasst worden waren. Einige enthielten Karten oder Bilder, die von den Kindern gezeichnet oder ausgemalt worden waren. Eine besonders kreative Primarvereinigung schickte ein großes Glas mit hunderten warmer Pelzchen, wie sie es nannten. Jedes davon, ich wusste gar nicht, was das war, ein warmes Pelzchen, stand für eine gute Tat, die eines der PV-Kinder im Laufe des Jahres verrichtet hatte. Ich kann nur erahnen, welches Glücksgefühl diese Kinder erlebten, als sie von ihrem Dienst berichteten und dann ein warmes Pelzchen in das Glas legten. Ich lese Ihnen ein paar der unzähligen Notizen vor, die ich unter den vielen Geschenken fand, die ich erhielt. Ein kleines Kind schrieb, mein Opa hatte einen Schlaganfall und ich hielt seine Hand. Ein 8-jähriges Mädchen, meine Schwester und ich halfen unserer Mama und der Familie, indem wir den Spielzeugschrank aufräumten und putzten. Wir brauchten dafür ein paar Stunden und wir hatten Spaß dabei. Das Beste daran war, dass wir Mama damit überraschten und sie glücklich machten, weil sie uns noch nicht einmal darum gebeten hatte. Ein 11-jähriges Mädchen schrieb, in meiner Gemeinde gibt es eine Familie, die nicht viel Geld hat. Sie haben 3 kleine Mädchen. Die Eltern mussten einmal irgendwo hin, also bot ich an, auf die 3 Mädchen aufzupassen. Der Vater wollte mir gleich einen 5-Dollar-Schein geben. Aber ich sagte, das kann ich nicht annehmen. Mein Dienst bestand darin, dass ich kostenlos auf die Mädchen aufpasste. Ein PV-Kind aus der Mongolei schrieb, dass es Wasser aus dem Brunnen geholt hatte, damit seine Mutter es nicht machen musste. Von einem vierjährigen Jungen, zweifellos von einer PV-Lehrerin geschrieben, mein Papa ist für ein paar Wochen von der Armee aus auf Schulung. Meine besondere Aufgabe ist es, meine Mama zu umarmen und ihr Küsschen zu geben. Ich wünschte, da steht auch Papa auch. Ein neunjähriges Mädchen schrieb, ich habe für meine Uroma Erdbeeren gepflückt. Ich hatte ein gutes Gefühl dabei. Und ein weiteres Kind? Ich habe mit einem Kind gespielt, das einsam war. Von einem elfjährigen Jungen? Ich besuchte eine Frau, stellte ihr Fragen und sang ihr ein Lied vor. Es war schön, sie zu besuchen. Sie freute sich sehr darüber, weil sie nie Besuch bekommt. Diese spezielle Notiz erinnerte mich an etwas, was Elder Richard L. Evans vom Kollegium der Zwölf Apostel vor vielen Jahren einmal zu Papier gebracht hatte. Er schrieb, für die jungen Leute ist es nicht leicht, die Einsamkeit zu verstehen, die sich einstellt, wenn das Leben von einer Zeit der Vorbereitung und Leistung in eine Zeit übergeht, da man vieles loslassen muss. So lange der Mittelpunkt einer Familie und so gefragt zu sein und dann beinahe urplötzlich am Rand zu stehen und das Leben vorbeiziehen zu sehen, das ist ein Leben in Einsamkeit. Wir müssen lange leben, bis wir lernen, wie leer ein Raum sein kann, in dem es nur Möbel gibt. Es braucht jemanden über bezahlte Dienste, über das Pflegeheim, über die berufliche Pflicht hinaus, der die Erinnerungen an die Vergangenheit wachruft und dafür sorgt, dass diese Menschen sich auch in der Gegenwart geborgen fühlen. Wir können ihnen nicht die Morgenstunden der Jugend zurückbringen, aber wir können dazu beitragen, dass sie einen angenehmen Lebensabend haben, der durch unsere Aufmerksamkeit und ungeheuchelte Liebe noch verschönt wird. Ich erhielt auch Geburtstagskarten und Notizen von Jugendlichen aus JD- und JM-Klassen, die Decken für Krankenhäuser gemacht, in einer Suppenküche mitgearbeitet, sich für Verstorbene taufen lassen und zahlreiche andere Dienste geleistet hatten. Die Frauenhilfsvereinigungen, bei denen ja immer Hilfe zu finden ist, leisteten Dienst weit über das normale Maß hinaus. Ebenso die Gruppen im Priestertum. Meine Brüder und Schwestern, selten wurde mir das Herz so gerührt und selten war ich so dankbar wie zu dem Zeitpunkt, als meine Frau und ich buchstäblich Stunden damit zubrachten, von diesen Geschenken zu lesen. Mein Herz ist voll, wenn ich nun davon erzähle und darüber nachdenke, wie viele Menschen dadurch sowohl auf Seiten der Gebenden als auch auf Seiten der Empfangenden gesegnet wurden. Mir kommen die Worte aus dem 25. Kapitel des Matthäus-Evangeliums in den Sinn. Kommt her, die ihr von meinem Vater gesegnet seid, nehmt das Reich in Besitz, das seit der Erschaffung der Welt für euch bestimmt ist. Denn ich war hungrig, und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich war durstig, und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich war fremd und obdachlos, und ihr habt mich aufgenommen. Ich war nackt, und ihr habt mir Kleidung gegeben. Ich war krank, und ihr habt mich besucht. Ich war im Gefängnis, und ihr seid zu mir gekommen. Dann werden ihm die Gerechten antworten, Herr, wann haben wir dich hungrig gesehen und dir zu essen gegeben, oder durstig und dir zu trinken gegeben? Und wann haben wir dich fremd und obdachlos gesehen und aufgenommen, oder nackt und dir Kleidung gegeben? Und wann haben wir dich krank oder im Gefängnis gesehen und sind zu dir gekommen? Darauf wird der König ihnen antworten, Amen, ich sage euch, was ihr für einen meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Brüder und Schwestern, mögen wir uns selbst die Frage stellen, die Dr. Jack McConnell und seine Brüder und Schwestern jeden Abend zur Essenszeit erwartete. Was habe ich heute für einen anderen getan? Mögen die Worte eines vertrauten Liedes buchstäblich unsere Seele durchdringen und uns im Herzen bleiben. Habe ich Gutes am heutigen Tag getan? Half ich jemand in Kummer und Plag? Ward getröstet ein Herz und gelindert ein Schmerz? Wenn nicht, war mir nutzlos der Tag. Und ward einem Menschen heute leichter die Last, weil willig und helfend ich nah? Wenn ein Armer, ein Müder, stand zagend am Weg, war mit meiner Hilfe ich da? Dieser Dienst, zu dem wir alle aufgerufen sind, ist der Dienst des Herrn Jesus Christus. Indem er uns zu seiner Sache beruft, lädt er uns ein, uns ihm zu nahen. Er spricht zu uns, zu Ihnen und zu mir, kommt alle zu mir, die ihr euch plagt und schwere Lasten zu tragen habt. Ich werde euch Ruhe verschaffen. Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir, denn ich bin gütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seele. Denn mein Joch drückt nicht und meine Last ist leicht. Wenn wir aufmerksam lauschen, werden wir vielleicht die Stimme aus der Ferne zu uns, wie einst zu einem anderen, sagen hören: Sehr gut, du bist ein tüchtiger und treuer Diener. Möge sich jeder für diesen Segen von unserem Herrn würdig machen. Darum bete ich. Und ich sage es in seinem Namen, ja, Jesu Christi, unseres Erretters. Amen.
Thank you. Our beloved Heavenly Father,
unser lieber Vater im Himmel, wir neigen unser Haupt vor dir an diesem heutigen Morgen, um dir für die Gelegenheit zu danken, von den Propheten zu hören und von den anderen Führern deiner Kirche. Wir sind so dankbar für den Geist, den wir gefühlt haben, für das Zeugnis, das sich in unser Herz ergossen hat und dass wir mehr deine Gebote befolgen möchten. Wir danken dir für unseren Propheten Thomas S. Monson, für seine Ratgeber und für die Mitglieder des Kollegiums der 12 Apostel. Bitte segne sie. Gib ihnen deinen Geist, um diese Kirche zu führen. Wir bitten dich nun um deinen Segen, Vater, dass wir bereit sind, den Ratschlägen, die wir hier gehört haben, zu folgen. Segne uns mit einem demütigen Herzen, dass wir, wenn wir die Worte dieser Konferenz später wieder lesen, darüber nachdenken. Schütze uns auf unserem Weg nach Hause. Segne uns in unseren Familien, dass wir friedlich und liebevoll miteinander umgehen. Segne die Mitglieder deiner Kirche, dass sie alles haben, was sie brauchen, und dass sie ihre Kinder unterweisen können. Wir lieben dich, Vater, und sagen dies im Namen Jesu Christi. Amen.
This has been a broadcast of the 179th.
Dies war eine Übertragung von der 179. Herbstgeneralkonferenz der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage. Es haben Generalautoritäten und führende Amtsträger der Kirche gesprochen. Für die Musik hat der Tabernakelchor gesorgt. Diese Sendung war eine öffentliche Dienstleistung von Bonneville Communications. Jede Wiedergabe, Aufzeichnung, Abschrift oder sonstige Verwendung ohne schriftliche Zustimmung ist untersagt.